Hallo und herzlich willkommen zu Ach Interessant. Mein Name ist Ali Hekeleif und ich bin erneut in den Hallen des Spektrum Verlags und darf wieder mit Manon Bischof reden. Hallo Manon.
Hi Ali.
Du warst unter anderem in den USA
Ja.
auf einer Mathekonferenz.
Genau.
Und ich wollte mit dir darüber reden, weil Mathe ja eigentlich etwas sehr Virtuelles, nicht ortsgebundenes ist. Und trotzdem braucht es diese Konferenzen und es braucht die nicht nur, damit Journalisten und Mathematiker ins Gespräch kommen, sondern auch, damit die Community sich austauscht. Und du hast mir, ich möchte nicht sagen Gossip, aber sagen wir mal Drama von hinter der Konferenz berichtet. Wo warst du?
Ich war auf dem Internationalen Mathematikerkongress. Der tagt alle 4 Jahre nur. Das ist quasi die größte Mathekonferenz, wo Menschen aus aller Welt zusammenkommen und über, ja, die neuesten, wichtigsten Matheergebnisse sprechen. Und gleichzeitig wird aber auch die Fields-Medaille verliehen. Also bis zu 4 Stück alle 4 Jahre an 4 Personen, die unter 40 Jahre alt sind.
Jetzt musste ich sofort daran denken, dass ich von vor 4 Jahren eine Schlagzeile im Kopf hatte mit 30-jähriger Deutscher bekommt die Fields-Medaille, wo ich mir gedacht habe, ja, aber also das kann ja gar kein 50-jähriger Deutscher sein.
Gut, das stimmt. Peter Scholze ist aber auch wirklich sehr jung gewesen und ist so ein, gilt auch generell in der Mathe-Community als Ausnahmemathematiker auch, muss man sagen. Genau, ja.
Ich war überrascht, dass es überhaupt noch diese Einzelpreise gibt. Das ist ja beim Nobelpreis gerade ein riesiges Thema. Ich würde sagen, so seit ungefähr 15, 20 Jahren, dass man den gar nicht mehr an Einzelpersonen für Einzelleistungen vergeben möchte, sondern das sind dann Forschungsgruppen, Institute. Auch in der Mathematik würde ich vermuten, dass die aktuellen Erkenntnisse nicht kommen, weil eine Person eine geniale Idee hat, sondern weil das Großrechenzentrum, das Institut, die Arbeitsgruppe was erarbeitet hat.
Ja, in der Mathematik ist es halt schon noch mal ein bisschen anders.
Während wir reden, wird es hier gerade dunkel.
Ja, die automatischen Jalousien fahren runter. Ich habe schon befürchtet. Ja, in der Mathematik ist es ein bisschen anders. Da sind es schon, also vor allem in der reinen nicht angewandten Mathematik, für die es jetzt auch die Preise gab, da sind es schon häufiger eher weniger Personen, die das machen, aber selten wirklich nur Einzelpersonen. Also die Hauptarbeiten, die gekürt wurden, die waren meistens zwischen 2 oder 3 MathematikerInnen. Also es ist schon noch mal deutlich weniger als in der Physik meistens, wo man dann wirklich einen Forschungsverbund hat, wie am CERN, wo halt ein Experiment gemacht wird. Aber dass es wirklich nur eine Person ist, die auf dem Paper steht, ist dann auch nicht mehr wirklich die Regel mittlerweile.
Jetzt könnte man ja vermuten, dass Mathematik ähnlich wie Philosophie etwas ist, wo man sehr gut im internationalen Austausch sich Ideen virtuell hin und her schicken kann. Welchen Vorteil bringt es, solche Konferenzen in Person zu haben?
Ja, also tatsächlich wird es auch viel so gemacht. Also ich habe mit vielen Forschenden gesprochen, die sich eigentlich oder wo super wichtige Ergebnisse wirklich einfach nur über Zoom, über E-Mails oder sonst irgendwie ausgetauscht wurden und die dann zu wichtigen Resultaten geführt haben. Aber man hat halt bei der Konferenz ganz genau gesehen, wie Forschende, die halt aus verschiedenen Ecken der Welt kommen, sich in Cafés zusammensetzen, sich auf der Konferenz irgendwo zusammenhorden. Und da waren auch überall so große Tafeln an der Konferenz und die waren dann auch alle voll geschrieben und man hat eigentlich immer Leute an Tafeln gesehen, die irgendwie diskutiert haben. Es gab auch einen Tisch, wo Schach gespielt wurde und wo man so sich austauschen konnte. Also das war schon schön zu sehen und man hat halt wirklich gemerkt, der Drang nach Austausch war da. Und der wurde auch genutzt.
Die echten Amateure erkennt man daran, dass sie einen Tisch brauchen. Aber ja, ich verstehe, dass man das Ganze auch haben möchte, um als Community, die ja doch relativ klein ist, also wird schwierig sein, eine gute Schätzung zu machen, aber wie viele Menschen wird es weltweit geben, die von der Mathematik leben? Das werden vermutlich nicht 1 Million sein.
Nein, ja,
Also
das glaube ich auch
Mathelehrer
nicht.
dazu gezählt vielleicht, aber
Ja.
die Leute, die forschen in der Mathematik arbeiten, das werden paar hunderttausend höchstens sein, eher weniger.
Ja, ich bin schlecht im Schätzen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich meine, um deine Frage auch noch mal von davor zu beantworten, ne? Warum bist du hier? Wir könnten ja auch digital aufzeichnen, aber es klappt. Irgendwie ist so ein direktes Gespräch in Live immer noch mal was anderes.
Ja, und also ein Grund, warum ich zu den Podcasts in Person fahre, ist, ich habe die Technik in der Hand. Ich muss mich nicht darauf verlassen, dass auf der Gegenseite heute das Netz stabil ist, dass das Headset, das die Person hat, funktioniert und so weiter und so fort. Und es gibt eine direkte ICE-Anbindung. Also in meinem Fall war es jetzt wirklich sehr verfügbar, hier vorbeizukommen. Aber auch das, der Austausch abseits der Folge. Also nach der letzten Folge waren wir auch essen und haben uns unterhalten. Und da hatten wir uns unter anderem über Michi Benthaus unterhalten, mit der rede ich in 2 Wochen.
Ach schön, also ja, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Und so gibt es ja jede Menge Verbindungen, die abseits von dem, was man professionell und für alle aktenkundig bespricht, dann auch passieren. Und du warst als Journalistin da?
Mhm, ja, genau.
Vom Spektrum Verlag?
Ja, genau.
Und ihr habt immer auf solchen Konferenzen Journalisten, also die Tagung da, die alle 4 Jahre stattfindet, die scheint ja doch etwas relativ Relevantes zu sein, oder?
Die ist sehr relevant. Wir hatten vor 4 Jahren, gab es ja schon einen Skandal, kann man so sagen, um diese Veranstaltung, weil sie eigentlich hätte in Russland stattfinden sollen. Dann ist aber ja im Frühjahr Russland die Ukraine einmarschiert 2022 und deswegen wurde die Konferenz dann kurzfristig abgesagt. Stimmt nicht, sie hat dann online quasi stattgefunden und ich glaube, die PreisträgerInnen sowie irgendwie ein paar Ausgewählte konnten dann, glaube ich, auch in, ich weiß gar nicht mehr, ob es in Norwegen war, sich noch zusammentreffen, aber es gab dann keine große Konferenz. Und das heißt, da war ich nicht und das Mal davor, das war 2018, da hat Peter Scholz auch die Vizemedaille bekommen. Das war in Brasilien und da war meines Wissens nach auch, also damals war ich auch sogar schon bei Spektrum, aber als Praktikantin, glaube ich noch, da wurde ich nicht dorthin geschickt und soweit ich weiß, war mein Vorgänger auch nicht dort. Also es ist jetzt nicht unbedingt die Regel, vor allem sind solche Reisen ja auch teuer. Dieses Jahr haben wir es auch verbunden damit, dass ich Scientific American noch besucht habe, mit denen wir ja auch eng zusammenarbeiten. Mhm. Und da Scientific American in New York sitzt und die Konferenz in Philadelphia stattgefunden hat und man da ja mit dem Zug hinfahren kann, genau, haben wir das quasi verbunden.
Mhm. Da hattest du auch zwischendurch mal was geteilt, dass du da mit Artikeln, die du in Deutsch geschrieben hattest, auf Englisch nochmal erschienen bist.
Mhm, ja, genau. Deswegen... Also ja, habe ich diesen engen Austausch auch mit Scientific American, weil die manchmal meine Artikel übersetzen, was mich immer total freut. Mhm. Und genau, das kommt mir auch manchmal tatsächlich zugute, wie auch auf der Konferenz, dass manche Forschende, bevor sie halt mit Journalisten sprechen, googeln sie einen ja manchmal, wenn sie dann sehen, ah ja, okay, die hat schon ist schon bei Scientific American erschienen, dann reden die vielleicht eher mal mit einem.
3-mal war auch interessant gewesen.
Genau, ja. Aber auf Englisch erscheint ja auch nicht auf Englisch.
Ich glaube, YouTube übersetzt es mittlerweile automatisch.
Ja.
Aber ob man das hören möchte, naja. Aber die Folgen mit dir klicken sich alle sehr gut. Also die Stadiontour steht wirklich an.
Ich bin jederzeit bereit.
Jetzt sagst du gerade die Forschenden. Wie ist das Verhältnis auf solchen Konferenzen, Männer, Frauen?
Oh ja, wenig Frauen, viele Männer.
Also man muss nicht lange an der Damentoilette anstehen.
Nein, das ist eigentlich immer was bei.
Das kenne ich von Informatiker-Fachtagungen auch.
Ja, also es ist wenn man nach Altersgruppen guckt, dann sieht man, dass bei den Jüngeren sind schon deutlich mehr Frauen. Also es ist immer noch weit nicht ausgeglichen, aber man sieht, dass die nachkommende Generation, dass es immerhin mehr Frauen sind. Das ist schon mal schön zu sehen. Bei den Presseleuten sind viele Frauen, also da bin ich keine Ausnahme. Genau, ja, aber bei den älteren Mathematikern, da kann man schon fast eigentlich, also es gibt auch Frauen, aber kann man schon fast eigentlich Mathematiker sagen, ja.
Du hattest mir auch diesbezüglich geschrieben, wie unterschiedlich die Gewinner der Fields-Medaille und Gewinnerinnen reagiert haben.
Ja, genau. Also dieses Jahr bei den Gewinnern war auch Hong Wang dabei. Erst die 3. Frau, die überhaupt die Fields-Medaille bekommen hat. Ich konnte mit 2 Fields-Medaillisten sprechen, also mit Jacob Zimmerman und mit Yu Deng. Und beide, also Yu Deng hat gesagt, dass er eigentlich gar nicht so überrascht war, als der Anruf kam, dass er die Fields-Medaille bekommt, weil er hat ja schließlich auch ein sehr wichtiges Problem gelöst, was ja auch stimmt, aber schon sehr selbstbewusst. Und Jacob Zimmerman meinte zu mir, dass er die letzten 2 Jahre quasi darauf verwendet hat, seine Chance auf die Fields-Medaille zu maximieren. Und als ich gefragt habe, wie macht man das?
Manifestieren.
Ja, genau. Naja, als ich gefragt habe, wie er das gemacht hat, meinte er, naja, er hatte ja so ein paar Forschungsprobleme, wo er wusste, da muss man auch richtig viel Arbeit reinstecken und die liegen da und das macht auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Aber er verwendet jetzt 2 Jahre seiner Lebenszeit darauf, zu versuchen, die zu lösen, weil sie halt eben so einen Impact haben in der Mathematik, dass man dafür ausgezeichnet werden könnte. hat funktioniert.
Und dann gab es ja noch einen Skandal, weil die Fields-Medaille ja bewusst an junge Mathematiker vergeben wird, damit sie sich etablieren, vielleicht ihre eigenen Forschungsgruppen, ihre eigenen Institute aufbauen können. Und dann hat jemand angekündigt, dass er die Wissenschaft verlässt.
Das war Jacob Zimmermann, also der besagte gerade, der seine Chancen maximiert hat. Genau, der hat auf der Pressekonferenz halt wirklich direkt im Anschluss an die Vergabe der Fields-Medaille angekündigt, dass er zu OpenAI wechselt. Und das war, ja, aus zwei Gründen eine krasse Überraschung. Einmal natürlich, ja, dass er direkt sagt, er geht, zieht sich jetzt erstmal aus der Wissenschaft zurück. Also
er wird jetzt erstmal Milliardär.
Who knows, ja. Also er will sich KI-Sicherheitsforschung widmen. Der wird ja auch immer noch mathematisch arbeiten, muss man sagen. Aber er ist ja aus dem Bereich der Zahlentheorie eigentlich. Mhm. Und das ist ja schon sehr abstrakt und hat jetzt erstmal nie so viel mit KI zu tun. Und er behält seine Professur noch an der Uni, wo er ist. Aber ja, er pausiert sie auf unbestimmte Zeit, sagen wir mal. Ja, und das andere, erstaunlich war halt ja ausgerechnet in den KI-Bereich, jetzt wo halt auch immer wieder Fragen und Zweifel laut wurden, ob die Fields-Medaille überhaupt nochmal vergeben wird an Menschen oder ob es jetzt das letzte Mal war.
Darüber habe ich viel nachgedacht. Ja. Also du hattest ja auch geschrieben, dass Leute sich Sorgen machen, ist die Mathematik noch ein Ort für Menschen? Und bei vielen mathematischen Problemen, die Überschneidung mit dem haben, was ich mache, also Kryptographie vor allem, da werden die neuen Erkenntnisse nicht gewonnen, weil jemand brillant ist, sondern weil ein Großrechenzentrum super viel Rechenleistung draufgeworfen hat, um zu beweisen, dass etwas Post-Quantum-Proof ist. Das beweist du nicht auf einer Serviette, das beweist du mit Milliarden an Rechenbeispielen. Und dementsprechend war meine Erwartung, dass mit der Art und Weise, wie wir heute KI verstehen, also Large Language Models, dass viele Dinge wie zum Beispiel das Übersetzen es gab Mathematiker, die in den USA ein komplettes Business darauf aufgebaut haben, dass sie russische Paper als ihre Entdeckung ausgegeben haben. Und mittlerweile würde ich sagen, ist diese Sprachbarriere, dass ich als jemand, der kein Mandarin spricht, ein Mathe-Paper aus dem Mandarin ins Englische übersetzt bekommen kann und dann verstehen, das ist ja mittlerweile mit KI eine überwindbare Hürde. Das heißt, der Zugang zur bestehenden Forschung wird leichter, aber die Modelle generieren ja jetzt nicht nebenbei noch die Rechenleistung, um dann zum Beispiel so einen Post-Quantum-Proof-Algorithmus nachzurechnen. Das heißt, ich bekomme schneller eine Grundlage und kann schauen, gibt es das schon, aber die tatsächlichen Rechnungen sind ja weiterhin rechenintensiv. Mitunter. Und dementsprechend hatte ich gedacht, dass wir da gar nicht so sehr ein Wettrennen sehen werden, weil du da dann immer noch Großrechenzentrum brauchen wirst.
Ja und nein. Also, was ich jetzt also die Konferenz ist donnerstags gestartet. Sonntags wurde eine richtig wichtige Vermutung aus der Mathematik, die Jacobi-Vermutung, von der KI widerlegt. Also die hat ein Gegenbeispiel zu der Vermutung, die es seit Jahrzehnten gab, an der auch wirklich viele Mathematiker gearbeitet haben, widerlegt. Dafür war jetzt erstmal kein Großrechenzentrum nötig, aber es ist trotzdem halt jetzt nicht inklusiv, dass jeder das nutzen kann, weil diese Modelle sind super teuer. Vor allem musst du viele Token halt haben, um das machen zu können. Und auch jetzt kam letztens gerade im Post-Quantum-Bereich wurde auch gezeigt, dass das eine Modell gar nicht so quantensicher war, wie man dachte, oder dass die Schlüssellänge eigentlich viel größer sein müsste, um die Sicherheit zu garantieren, die man gedacht hatte. Und das zu beweisen hat 100.000 US-Dollar umgerechnet gekostet. Ja, das haben halt manche Firmen, ne, die machen das natürlich. Aber welche Uni hat denn das Geld? Ja.
Ja, und da ist natürlich, also ich würde vermuten, staatliche Akteure haben das Geld. Vor allem, also wenn wir uns anschauen, wie viel Geld die NSA darauf wirft, Kryptographie auszuhebeln, dann ist die Frage relativ klar, für 100.000 Euro bekommst du nicht mal eine lausige Mittelstreckenrakete.
Ja.
Also Regierungen haben für ganz andere Dinge viel mehr Geld.
Nein, natürlich, ja.
Und gemessen an den Budgets ist das ja fast nimmt man noch an der Kasse mit.
Nee, das stimmt. Also es ist immer, aus welcher Perspektive man das sieht. Weil, also wenn man jetzt über diese Mathematik-Errungenschaften jetzt spricht, ich habe darüber ja auch viel berichtet, habe darüber geschrieben, habe meine Videos auf Instagram und so gemacht. Und dann haben Leute drunter geschrieben, ja, aber wenn ich ChatGPT frage, dann antwortet er mir nicht so schlau. Und dann so, ja, wahrscheinlich hast du das Basismodell oder das, und selbst wenn du das Bezahlmodell hast, wirst du trotzdem wahrscheinlich nicht so viel Geld, also hast nicht diese teure Version.
Ja, ihr macht das ja auch alle falsch. Als ich ChatGPT das letzte Mal erzählt habe, dass meine Oma mir zum Einschlafen immer die letzten drei Stellen von Pi vorgelesen hat und ich gefragt habe, welche waren das, dann hat er mir drei Zahlen genannt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele da vorkommen, aber es scheint drei letzte zu geben. Die kennt sie.
Ja, sehr gut.
Es ist halt auch eine Frage der Erwartung. Also ich glaube, viele Menschen, die nicht gut in Mathe sind, lassen sich wirklich gerne von den Large Language Models jetzt verarschen. Ja. Wenn man sich anschaut, dass OpenAI hatte vor zwei Jahren veröffentlicht, wie viel Energie sie dadurch sparen, dass sie einen einfachen Taschenrechner ins Promptfenster eingebaut haben, weil Leute halt normale Multiplikationsaufgaben an die KI ausgelagert haben.
Ja, ja.
Das ist richtig gut, wenn man schaut, ob man das auswendig irgendwo im Rechenzentrum liegen hat und nicht nochmal errechnen muss vor Ort. Ja. Aber also generell die Debatte mit, wird KI dazu führen, dass Mathematik nicht mehr von Menschen stattfindet? Da bin ich sehr skeptisch, weil das, was in der Mathematik den Fortschritt bringt, das sind ja nicht unbedingt die Reproduktionsaufgaben, in denen KI gerade Jobs wegnimmt.
Mhm. Ja. Das stimmt, aber wie gesagt, aktuell fallen immer mehr Vermutungen. Also es ist noch kein super krass ausgeklügelter Beweis geführt worden. Also ich meine, es ist ja eine Sache, ein Gegenbeispiel zu finden, aus Milliarden von Dingen sich irgendwas zu überlegen. Das kann die KI gut und man muss sagen, Menschen sind oft nicht so gut darin, Gegenbeispiele zu finden, weil also erstmal kostet das sehr viel Mühe. Wenn man eine Vermutung hat, geht man ja meistens davon aus, dass sie richtig ist. Das heißt, man scheut sich ein bisschen davor, so viel Mühe reinzustecken.
Menschen haben auch eine Erlaubnisstruktur, wenn sie doch mal ein Gegenbeispiel sind, nämlich die Ausnahme bestätigt die Regel.
Ja, genau, klar. Aber das, also es macht schon Sinn, warum die KI da vielleicht besser ist, weil sie da einfach mehr, ja, mehr Energie reinsteckt, als vielleicht ein Mensch machen würde, so ganz pauschal gesagt. Aber die allermeisten zweifeln nicht daran, dass es wahrscheinlich jetzt bald auch die ersten wirklichen Beweise geben wird, für was die vielleicht auch echt clever sind. Und wenn das soweit ist, also genau, ob der Mensch dann noch eine Rolle in der Mathematik spielt und wie diese aussieht, das kann man natürlich drüber diskutieren. In der Konferenz gab es viele Vorträge, die darum auch gingen, die sich darum gedreht haben. Und was so ein bisschen klar wurde, ist, naja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Ära bricht an. Und zwar ist die Ära nicht mehr das Bottleneck von der Mathematik besteht darin, dass wir kaum Beweise oder Lösungen haben, sondern es wandelt sich dorthin, dass wir jetzt immer mehr Beweise und Lösungen bekommen. Also ich meine, jetzt gerade erst vor kurzem hat jetzt OpenAI wieder 10 Verbesserungen, also Mathebeweise quasi veröffentlicht. Also es kommt immer mehr. Aber das Bottleneck ist jetzt beim Verständnis. Also man muss diese Beweise verstehen, man muss sie einordnen, man muss gucken, was kann man aus diesen Beweisen machen, weil Mathematik besteht ja nicht nur darin, ich will ja nicht einfach nur eine Lösung haben. Es bringt mir ja nichts, wenn ich weiß, okay, das ist wahr, sondern warum ist es wahr?
Da kommen wir zu einem Punkt, den wir historisch schon mal hatten. Gregory Perelman, mein absolutes Spirit Animal, löst eins der Millennium-Probleme mit einer Beweisführung, die so kompliziert ist, dass ewig nicht verstanden wird, ob er recht hat.
Ja.
Und als es verstanden wird und als ihm die entsprechend auch anerkannt wird, sagt er, lassen Sie mich bitte in Ruhe, kontaktieren Sie mich nicht wieder.
Ja, genau.
Und also lohnt sich sehr, lebt ziemlich abgeschottet vom Rest der Menschheit mit seiner Mutter, ich glaube immer noch. Ich hatte während Corona mal kurz nachgelesen, dass es ihm nicht gut geht, aber ich glaube, es gibt die noch. Und löst Mathe-Probleme und hat wenig Austausch mit anderen Leuten. Also er ist der Beweis dafür, dass es diese Konferenzen nicht braucht.
Das stimmt, wobei er auch mit jemand anderem zusammengearbeitet hatte eine Zeit lang. Also ich weiß nicht, wie sie sich ausgetauscht haben, aber aber ich gebe dir recht auf jeden Fall. Und ja, aber wie du sagst, ne, also es gibt diesen Beweis, es gibt auch viele andere Beispiele in der Mathematik, wo es Beweise gab, zum Beispiel auch einer der ersten Beweise, die durch einen Computer geführt wurde, der Vierfarbensatz, Da geht es darum, dass man eine Landkarte, egal wie sie aussieht, wie die Länder aussehen, dass man sie mit nur vier Farben so ausmalen kann, dass keine angrenzenden Länder dieselbe Farbe haben. Und der Beweis war ultra kompliziert. Also ich glaube, das wird aufgespalten in keine Ahnung wie viele hunderte Spezialfälle, die man durchgehen musste, um zu gucken, wenn die alle erfüllt sind, dann ist es richtig. Und das konnte man einfach von Hand nicht machen. Und dann wurde ein Computer dazu genutzt, der das gemacht hat. Und jahrelang, wenn nicht sogar vielleicht über Jahrzehnte, gab es so, also hat es MathematikerInnen nicht so ganz gepasst. Also, dass der Beweis richtig war, das hat man dann auch irgendwann geglaubt. Aber es war so dieses, ja, was bringt uns denn dieser Beweis? Also
gibt es schon einen Begriff dafür? Gibt es schon so etwas wie den Metabeweis, wenn die Maschine sagt, es stimmt, aber die Menschen es nicht nachvollziehen können?
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür gibt, aber im Prinzip dreht sich's genau darum. Also es reicht nicht zu wissen, was stimmt, man will das verstehen und man will aus dem Beweis oder auch irgendwie was mitnehmen, so eine Take-Home-Message und einfach nur, ich habe 1 Million Sachen durchgeprüft, okay, nice, aber irgendwie ist es nicht so zufriedenstellend.
Mathematiker und Linguisten der Welt, hört mich an, ich schlage den Begriff Bischofbeweis vor. Denn
oh Gott,
Glauben
was ein
allein reicht
Name.
Nicht.
Was ein furchtbarer Name. Ja.
Bischofbeweis, denn Glauben allein reicht nicht.
Ja.
Aber das ist ja ein wirklich interessantes Problem, dass wir an anderen Orten mit der KI bereits sehen, dass man zum Beispiel sagt, man möchte bei Verteidigungssystemen auslagern, dass das System schneller durch den Computer entscheidet, ich feuere jetzt einen Interceptor, als ein Mensch es entscheiden könnte.
Mhm.
Das hat das große Problem, dass, weil es per Definition schneller ist, als ein Mensch es entscheiden könnte, kein Mensch sein Okay geben kann.
Ja.
Und da streitet man sehr viel drüber. Offiziell gibt es dann immer mal wieder Abkommen, dass man so etwas nicht macht, weil man immer noch sagt, der Mensch muss verantwortlich sein für die Waffensysteme, die er einsetzt. Zumindest ist das gerade in Deutschland so Konsens, aber wir gehen mittlerweile davon aus, also in der Ukraine sind die ersten völlig autonomen Drohnen eingesetzt worden, deren einzige Zielprogrammierung war, wenn du jemanden siehst, der aussieht wie ein Soldat oder befindet sich in dem Bereich, dann stürzt dich auf ihn. So, da haben wir bereits die Kontrolle an die Maschine abgegeben. Wir wissen mit der Relaisschaltung, mit dem Drohnenkrieg in Afghanistan, die Delays waren zu groß, dass man gesagt hat, die Drohne verfolgt das Ziel und wir sagen, Feuer und die Drohne sieht dann, ich verfolge immer noch das Ziel und feuert. Also da kommen wir dahin, dass wir in diesen hochkritischen Bereichen mittlerweile der Maschine abgeben, zu sagen, du hast die letzte Verantwortung, was ja sehr absurd ist, weil die Verantwortung für die Maschine hat ja trotzdem immer noch jemand, aber wir vertrauen der Maschine da. Jetzt kommen wir in der Mathematik in die Problematik, dass wir der Maschine, abstrakt gesprochen, vertrauen müssen, dass der Beweis, bei dem die Maschine sagt, es stimmt, den ich nur mit der Maschine prüfen kann, stimmt. Also was ist, wenn mein Beweis jetzt wirklich Terabyte groß wird und ich ihn nicht mehr in einer menschlichen Lebenszeit durchrechnen kann?
Ja, genau. Also es gibt zum Glück sogenannte Beweisprüfer. Das sind auch Maschinen, aber das sind im Prinzip Computerprogramme, die nicht auf KI-Systemen wie die stochastischen KI-Systemen basieren,
also
sondern
deterministische.
Ja, genau. Es sind deterministische Algorithmen, die Schritt für Schritt durchgehen, ob die logischen Schritte korrekt sind. Da kann man sich, also es sei denn, es gibt einen Fehler in diesem kompletten Programm, wovon man jetzt erstmal nicht unbedingt ausgeht, aber im Prinzip kann man schon darauf vertrauen, dass es prüfen kann, ob alles richtig gemacht wurde. Aber man muss immer noch auf jeden Fall prüfen, ob diese Aussage, die man zeigen wollte, ob das auch wirklich das ist, was man wissen wollte. Also, das sind so Spitzfindigkeiten, ne?
Das
aber manchmal
erinnert mich an den Anhalter durch die Galaxis.
Ja.
Wo sie Deep Thought einen Rechner bauen, der Millionen Jahre rechnet.
Ja.
Und als dann das Ergebnis bekannt ist, ist die Frage verloren gegangen.
Ja, genau das. Ja. So die Frage nach dem Universum.
Der Rest und
ja. Genau, ja. Also, genau, da kommt 42 raus, 42 ist korrekt, aber die Frage ist halt missverständlich, genau. Und sowas Ähnliches ist da halt die Gefahr. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die Riemannsche Vermutung beweisen, dann muss ich aufpassen, dass das, was ich da aufschreibe, also zu beweisen ist, das und das und das, dass das wirklich stimmt. Und da brauchen wir ja auch einen Menschen, der sagt, ja, das ist auch wirklich das, was uns interessiert, weil im Prinzip, das wird auch gemacht teilweise aktuell, dass KI-Programme, dass man denen random Aussagen zuwirft und die sollen die irgendwie kombinieren und zu irgendeinem Resultat damit kommen. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Genau, und die kann natürlich beliebig viel zeigen, was aber vielleicht beliebig banal ist oder einfach super uninteressant. Ja,
ja, was, wo ich ein großes KI-Potenzial sehe und wo ich auch ein bisschen Angst vor habe, ist einfach mal zu sagen, so, hier ist alles, was Sci-Hub an wissenschaftlichen Veröffentlichungen kennt, da darf man in diesen Räumen Sci-Hub erwähnen. Stellen wir uns vor, wir werfen eine große Datenbank wissenschaftlicher Paper, wo auch immer sie gekauft wurden, auf die KI und sagen, jetzt geh doch einfach mal alle Querverweise durch und sag mir, stimmt die Referenz, die ich bezogen habe? Also wenn ich sage, Folgendes konnte ich mit dem Verfahren von Bischoff et al. Belegen und dann die KI sagt, ja, aber das Verfahren von Bischoff et al. Gibt gar nicht her, was du da belegen wolltest. Also ich glaube, da gibt es noch ein großes Hallo, wenn wir sehen, wie viel Wissenschaft gar nicht mal absichtlich, sondern einfach durch menschliches Versagen fehlverstanden und fehlreferiert wurde.
Ja.
Da sehe ich noch viel Potenzial zu bergen und viele Karrieren brechen.
Das kann sein. Das ist aber, also um Referenzen zu finden oder sich bei kleineren Beweisen helfen zu lassen, also eigentlich alle MathematikerInnen, mit denen ich gesprochen habe auf der Konferenz, haben, glaube ich, gesagt, dass sie es zumindest, ja, dass sie Sprachmodelle verwenden. Ja. Also jetzt nicht unbedingt, um große Sachen zu lösen. Das haben von denen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt die wenigsten bisher wirklich versucht. Die allermeisten aber benutzen das, ja, um Kleinigkeiten zu zeigen oder um, wenn sie sich fragen, das ist ein bisschen knifflig, gab's das vielleicht schon mal? Und dann gucken sie und dann werden da Paper ausgespuckt, die, auf die sie halt vielleicht sonst nicht gekommen wären. Genau, dafür wird das auf jeden Fall benutzt. Und da sehe ich aber schon einen krassen Wandel zu letzten Jahr, als ich zuletzt auf einer Mathe-Konferenz war. Da habe ich wirklich viele gefragt, nutzt ihr überhaupt KI? Und die meisten haben gesagt, nein. Und das ist halt, also jetzt habe ich das kaum gefragt, sondern es kam im Gespräch einfach raus, weil mir war klar, dass sie das alle benutzen.
Glaubst du, das Thema ist nochmal anders, weil die Konferenz in den USA stattfand, wo ja auch im Moment für die westliche Hemisphäre die Monopolunternehmen sitzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also,
danke.
Viele, mit denen ich gesprochen habe, einige waren eher so Oldschool-Mathematiker, sage ich jetzt mal, die gar nicht so viel, wie gesagt, die auch gar nicht so viel KI benutzen und auch gar nicht so sehr daran geglaubt haben. Also es war auch immer ein Unterschied, ob man mit jüngeren Menschen spricht, mit älteren Menschen. Auch aufs Themengebiet kommt es total drauf an, wie viel, wie krass es dort schon angekommen ist. Was du aber sagst mit den USA ist natürlich auch richtig, dass also viele der Journalisten, die da waren, wollten natürlich als Hauptthema auch machen einen Artikel über KI und Mathe. Ich hatte halt schon einige in die Richtung, ich wollte das ehrlich gesagt nicht, deswegen habe ich mich einfach nur mit normal über Mathe mit den meisten unterhalten, aber eine KI-Frage war immer dabei. Und die haben gesagt, dass es tatsächlich schwierig ist, kritische Stimmen zu KI einzufangen, weil so viele Forschende mittlerweile Forschungsprojekte mit KI-Unternehmen eingehen oder direkt bei Forschungsunternehmen arbeiten und einiges sich vielleicht offen halten wollen. Also das ist so ein bisschen die Vermutung, aber so diese laute KI-Kritik oft so ein bisschen ausgeblieben ist. Also was es gab von der Mathe-Community ist, vor ein paar Monaten gab es die Leiden-Declaration, also von der Stadt Leiden.
Und in den Niederlanden.
In den Niederlanden, ja. Und dort haben viele hochkarätige Mathematiker quasi angegeben, wie sie sich die Mathematik und die KI so in Zukunft vorstellen. Und sie fordern zum Beispiel, dass man offen publiziert und sagt, wo habe ich KI benutzt, zumindest solange es jetzt irgendwie Sinn macht. Also wenn es jetzt irgendwann so wird, wie ich habe Google benutzt, so dass du es überall sowieso hinschreibst.
Ich habe meinen Computer benutzt, um dieses Dokument zu verfassen.
Genau, ja.
Ja, verstehe ich aber total, dass man zum Beispiel bei ich habe das auf Deutsch verfasst und mir beim Englisch helfen lassen, ist einfacher anzugeben und auch vermutlich relevanter, wenn dann die Frage aufkommt, ist das ein KI-geschriebenes Paper? Ja, der Duktus ist von der KI, aber weil sie es eben übersetzt hat, nicht weil sie es sich ausgedacht hat.
Genau. Oder dieser Schritt, den habe ich halt durch eine KI generiert. Ne? Also solche Sachen, dass damit offen umgegangen wird. Das andere ist, was sie auch fordern. Und das ist eine Sache, die wir aktuell nicht unbedingt sehen und wo es sehr viel Kritik gibt. Und zwar, dass wenn es Ergebnisse durch KI-Modelle gibt, dass die bitte auch ganz normal publiziert werden, von Menschen publiziert werden und in Journals oder auf Archive oder irgendwo halt erscheinen. Mhm. Aber was ja KI-Firmen teilweise machen, wie auch jetzt, ist, dass man halt irgendwo bei denen lesen kann, ja, das ist der Beweis, hier, have fun, was auch immer, macht damit, was ihr wollt. Und dass genau das halt eben nicht der Fall sein soll, sondern dass sich dann noch Menschen hinsetzen sollen und das quasi verdauen und die Community quasi darüber spricht, ja, und dass das dann halt aber auch nicht einfach nur bei Servern halt von großen Firmen liegt.
Also im Prinzip auch ein Plädoyer für Open Access, aber jetzt nicht aus der Verlagswelt, sondern überhaupt von der Auffindbarkeit.
Genau.
Spannend, habe ich so als Problem nicht groß drüber nachgedacht. Du hattest ein anderes KI-Problem erwähnt, das zur Preisverleihung auch nochmal relevant war, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste, weil ich mir dachte, das ist ein völlig typischer Fehler, bei dem man sich denkt, sowas passiert doch nicht in echt.
Ach, oh ja. Ja, genau, der ist große Rätselraten. Also ich meine, man muss sagen, die Gewinner der Feeds-Medaille, die stehen schon im Januar fest. Oder im Dezember sogar. Also die stehen auf jeden Fall schon lange fest. Im Juli wird die verliehen. Und auch die PreisträgerInnen werden schon sehr früh kontaktiert, im Gegensatz zum Nobelpreis. Mhm. So, und jetzt war es so, dass die Namen der Preisträger wurden geleakt. Das ist Fakt. Man hat die ein paar Tage vor dem Stattfinden der Konferenz, konnte man die im Internet überlesen. Jetzt die Frage ist, wie es dazu kam, und da gibt es kein offizielles Statement bisher.
Komisch.
Aber was überall nachzulesen war, und deswegen gebe ich dieses Gerücht mal einfach weiter, ist, dass wohl eine Person aus China sich gefragt hat, wer wohl gewinnt. Und eine KI gefragt hat, also ich glaube Codex, ob wir mal auf der Seite von der ICM, also von dem Internationalen Mathematikerkongress, mal gucken könnten. Und offenbar war im Frontend der Seite mit einfach nur so einem Hidden Code waren halt die Namen schon mal versteckt. Mhm. Aber halt eigentlich total easy einsehbar.
Jetzt ist die Frage menschliches Versagen, Insiderhandel. Ich wette, man konnte wetten, wer es wird.
Die Wetten waren dann halt nur allerdings dann ein paar Tage vorher witzlos. Ja, genau. Aber ja, man hätte auch wetten können.
Das ist, ich denke, das wird uns noch viel öfter passieren, dass Leute sagen, hier, gestalte mir diesen Flyer für die Gewinner nochmal in schön, und dann ist es halt Common Knowledge innerhalb der Firma, innerhalb der KI-Produzenten. Da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass das uns in anderen politischen Bereichen sehr auf die Füße fallen wird.
Ja, eben. Also ich meine, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt nicht so tragisch. Vor allem, es war ein paar Tage vor der Konferenz. So what? Was ich aber so lustig finde, ist der Kontrast. Das hätte ja eigentlich geheim sein müssen. Also das hätte die Information sein müssen. Was aber geheim blieb und was vor allem unter Journalisten für viel Fragen gesorgt hat, ist, wer die Feeds-Medaille verleihen wird. Weil eigentlich macht es das Staatsoberhaupt des Gastgeberlands. In dem Fall wäre es halt Donald Trump gewesen. Und das war so, wird jetzt Donald Trump wirklich die Feeds-Medaille verleihen? Also erstmal, geht er da überhaupt hin? Zweitens, verleiht er sie sich selbst? Wird er auf dem Foto drauf sein? Also es waren viele Fragen und ich war auch, ich dachte, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Und
Mathe, sehr wichtig, sehr schwierig.
Es gab noch nie so einen großen Mathematiker wie mich. Ja. Ich muss aufpassen, was ich sage. Wahrscheinlich greife ich nie wieder in die USA. Nee, und dann hat, aber offenbar wurde er nicht mal gefragt. Aber es wurde versucht, also viele Journalisten, die ich kenne, haben vorher angefragt auch und haben gesagt, hey, wer wird denn die Fies-Medaille verleihen? Und darauf gab es keine Antwort. Und das hätte man doch einfach sagen können. Am Ende war es halt der Vorsitzende der Internationalen Mathematischen Union. Also eine überhaupt nicht streitbaren Charakter. Aber ja, das hätte man doch einfach sagen können. Aber das war ein offenes Geheimnis, ein sehr gut behütetes Geheimnis. Ja.
Im sehr guten, aber nicht behüteten Geheimpodcast, nämlich in Geschichten aus der Mathematik, habt ihr vor kurzem über den Abel-Preis gesprochen.
Ja.
Und wie viele Rituale bei der Verleihung dabei sind. Ich nehme mal an, zur Fields-Medaille musstest du auch in entsprechender Abendgarderobe auftauchen. Du musstest zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Tisch sitzen, weil sonst niemand mehr reinkommt. Wie habe ich mir das vorzustellen? Das ist so ein bisschen wie der beim Kreisschachturnier wird am Ende der Sieger gekürt. Wie zeremoniell ist das? Wie eingefahren sind da die Rituale?
Gar nicht. Also total enttäuschend dagegen. Ja, weil ich hatte ja auch von Demian die Geschichte gehört, dass er beim Abelpreis war und bin auch ganz neidisch immer noch, was er da, also wie man das da alles miterlebt und so. Da ist es halt, im Prinzip kann jeder von der Konferenz hingehen. Das ist in dem großen Plenarsaal, wo auch die großen Vorträge waren. Es gab dann schon eine Band, die auch gespielt hat. Das schon ganz nett, aber im Prinzip wurde das Preisträgervideo gezeigt. Dann also zu jedem Preisträger gab es ein Video. Die sind auch echt nett. Die kann ich wirklich empfehlen, sich die
Echt
anzugucken.
nett. Es ist
Nee, Entschuldigung, die sind wirklich sehr schön. Also es ist,
gut
sind
gemacht.
total gut gemacht, total informativ. Ja, die sind von der Simons Foundation. Die sind wirklich, wirklich super. Und die dauern auch nur, ich glaube, so 3, 4 Minuten zu jedem Preisträger. Und dann wird es gezeigt. Dann kommt ein Preisträger auf die Bühne, kriegt die Medaille, macht Bild, geht wieder. Also die reden nicht mal wirklich. Und also das ist super unspektakulär. Und fand ich. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass ein bisschen mehr kommt. Und hinterher war dann die Pressekonferenz, da durften dann nur Presseleute halt hin oder Leute, die sich vorher angemeldet haben. Das war viel kleiner und da konnte man die Fields-Medaillisten halt auch ein bisschen ausfragen. Das war cool, das hat richtig Spaß gemacht. Fand ich auch, ja, also da ist deutlich mehr passiert, sag ich mal. Außer, dass halt ein Fields-Medaillenträger nicht aufgetaucht ist.
Der Herr, der zu Open Air wechselt, oder?
Nee, der war da. Da hat er das ja gesagt.
Ja,
Ja, das.
offensichtlich. Du hast natürlich recht. Natürlich ist der Herr, der auf der Konferenz sagt, aber das, ich kann es verstehen, wenn man Mathematiker ist und tendenziell nicht so der extrovertierte Typ, dass man dann nicht zur Pressekonferenz möchte, bei der einem ja nicht nur Fachjournalisten wie du, sondern, also, wenn ich überlege, Fields-Medaille, wenn man die Tagesschau-Beiträge sieht, dann fühlen die sich wirklich an wie Tagesschau in einfacher Sprache. Er hat ein sehr schwieriges Matheproblem bewiesen. Und da möchte ich vermutlich als Mathematiker, nachdem eine der wichtigsten Ehrungen, die man im Leben bekommen kann, passiert ist, nicht auch nochmal da zum 10. Mal sagen, nein, es ist nicht ganz einfach. Nein, ich kann das nicht in einem Beispiel erklären. Gucken Sie doch bitte in die Publikation. Also, ich kann schon auch verstehen, warum man sich die Pressekonferenz nicht gibt.
Ja, wobei, also ich finde es ehrlich gesagt nicht gut, also ich nicht nur, weil ich zur Presse gehöre, sondern auch, weil ich denke, naja, die Personen werden ja aus öffentlichen Geldern bezahlt. Und da gehört es halt einfach auch dazu, dass man versucht, zumindest Menschen zu erklären, was man da gemacht hat. Und die Fragen, also wenn man sich die Fragen von den Pressekonferenzen anguckt, ich meine, alle haben vorher die Videos gesehen, da wird es versucht, so ein bisschen verständlich aufzubereiten, woran die gearbeitet haben. Die Fragen, die an die Preisträger gerichtet wurden, die waren gar nicht, gingen oft gar nicht so sehr ins Fachliche, sondern es war dann eher, in welcher, oder was haben Sie gerade gemacht, als dieser Anruf kam? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also, ja, solche Sachen. Ich meine, es ist auch ein bisschen banal, ne, teilweise, aber es kamen auch viele interessante Fragen, auch zum Beispiel, was die Personen in ihrem Fachbereich gerade sehr spannend finden, was für Entwicklungen. Genau, und natürlich auch, wie sie zu KI stehen, wie sie sich da die Zukunft vorstellen, was sie jüngeren Leuten noch raten würden. Also da kommen schon viele Fragen, die auch echt interessant sind. Und ich finde es ein bisschen schade, sich denen nicht zu stellen. Vor allem, man kann ja jederzeit auch sagen, also man muss sagen, dass einige der Preisträger jetzt nicht so Rampensäue waren oder generell ein bisschen schüchtern und so auch gewirkt haben. Und die haben sich auch nicht immer zu allem geäußert. Die waren ja zu viert plus, es gab noch zwei andere Preisträger, die noch andere Preise bekommen haben. Die saßen auch noch da. Das heißt, es waren genug Leute, die da auch einfach gesprochen haben, plus auch die Vorsitzenden der Internationalen Mathematischen Union. Also ja, man kann sich da auch ein bisschen rauswinden, wenn man nicht antworten will.
War dir als Presse im Vorfeld schon klar, als die Gerüchte aufkamen, wer gewinnen wird, was deine Fragen sein würden, oder hast du den Moment auf dich wirken lassen?
Ich habe in dem Fall tatsächlich einfach nur den Moment auf mich wirken lassen, weil ich hatte schon vorab die Info, unabhängig von dem Leak, hatte ich vorab schon die Info, wer die Fields-Medaille bekommt. Genau, als Embargo-Information habe ich die bekommen, damit ich halt eben die Artikel schon mal vorbereiten kann. Ich habe auch mit einem zumindest vorab sprechen können. Die anderen hatten mir leider nicht geantwortet, aber die wurden wahrscheinlich von vielen Presseleuten einfach schon belagert. Und Genau, deswegen hatte ich meine Artikel quasi schon fertig. Die haben wir direkt schon publiziert, als es bekannt gegeben wurde, damit wir, ich meine, Informationszeitalter, ne, man muss halt schnell sein. Ja, und deswegen konnte ich mich da einfach zurücklehnen, ein bisschen zuhören und habe gedacht, ja, wenn ich noch eine Frage habe, stelle ich eine. Zu Jacob Zimmermann, der ja dann angekündigt hat, dass er zu OpenAI geht, da habe ich dann gedacht, oh, da hätte ich ja schon noch mal ein paar mehr Fragen. Und den habe ich mir dann später in der Konferenz noch mal geschnappt und habe ein Interview mit ihm führen können, ja.
Wie war da die Reaktion? Also man sieht ja jetzt immer mal Videos, wenn Leute von Alphabet und Co. bei Unis Abschiedsreden halten oder diese, wie ist das denn, diese Graduation Speech. Da gibt es ja nach wie vor absolute Sternstunden, Steve Jobs mit Stay Hungry, Stay Foolish und so weiter. Aber die aktuell hat man das Gefühl, man sieht diese Reden vor allem im Kontext von irgendwelche Leute von irgendeiner AI-Firma sagen irgendetwas, das völlig outrageous ist und die Leute buhen, weil sie wissen, ihr ruiniert uns gerade die akademische Zukunft. Wie war da die Stimmung, als er gesagt hat, ihr geht aus der Wissenschaft?
Ja, also es war erstmal so Stille und also auch neben mir der Journalist hat nur so den Kopf geschüttelt und war halt so, okay. Und ich glaube, das mussten alle erstmal so ein bisschen verdauen. Also da kam dann erstmal nicht direkt was. Aber wenn man dann im Internet und so geguckt hat auf Reddit, da haben sich die Leute gut aufgeregt, weil sie ja auch meinten, naja, also der Preis wird ja auch vergeben so als Motivation für zukünftige Forschung. Und jetzt geht er. Also sollte es ihm vielleicht nicht aberkannt werden und so, wo ich mir denke, okay, das geht vielleicht auch ein bisschen weit. Und aber ich habe ihn halt auch gefragt, so was sagt er denn dazu? Und er meinte, ja, also er hätte jetzt auch, man muss dazu halt auch sagen, ne, ich meine, er ist ein Preisträger, aber er ist ja ein normaler Mensch. Also ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, was das auslöst, dass er das auf der Pressekonferenz sagt. Weil ich meinte, naja, sie haben das ja auch auf der Pressekonferenz verkündet. Und er so, naja, das ist ja nicht so, als würde ich immer Pressekonferenzen geben, als hätte ich das offiziell verkündet. Ich wurde gefragt und habe geantwortet. Ja. Also das fand ich dann auch sympathisch, weil ich mir denke, ja klar, also der ist es ja nicht gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Das ist wie wenn du oder ich jetzt auf einmal im Rampenlicht stehen und wir sagen dann halt sowas und haben nicht drüber nachgedacht, was das vielleicht bedeutet.
Da, ich sprich für dich selbst. Klassisches Szenario, wenn ich dusche und gerade Zeit habe, über Dinge nachzudenken, dann denke ich über so etwas nach, wie würde ich eine Rede halten, wenn ich jetzt unerwartet hier und da tatsächlich mein Mikrofon in die Hand bekomme. Also ich denke da viel drüber nach.
Oh, okay.
Und ich glaube, spätestens ab dem Moment, wo dir klar ist, du könntest jetzt diese Fields-Medaille gewinnen, da wird man doch auch viel darüber nachdenken, was man da sagt.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, aber ich verstehe es trotzdem auch ein bisschen, weil ich sage oft unbeholfene Sachen, also weil ich nicht so drüber nach... Also manchmal, ich rede oft zu schnell, als dass ich denke.
Du musst doch erstmal hören, was ich sage.
Genau. Ja, deswegen konnte ich da vielleicht so ein bisschen mitfühlen, aber ja, ich dachte aber auch, aber andererseits, so er hat sich ja eine Pressekonferenz, ja, also wenn ich noch nie bei einer saß, dann bin ich ja auch aufgeregt und bin ja vielleicht extra vorsichtig. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall meinte er ja, dass er nicht so ganz damit gerechnet hatte und dass er aber der Meinung ist, dass, was ja auch stimmt, dass die Fields-Medaille auch dafür da ist, den Gewinnern so die Freiheit zu geben, dass sie sich so frei entfalten können und dort forschen können, was sie halt gerade für wichtig halten. Und er hält KI-Sicherheit für sehr wichtig. Warum er dann, also verstehe ich auch, aber ich fand es dann auch ein bisschen schwierig, dass er zu OpenAI geht und nicht halt vielleicht an der Uni darüber forscht, was er auch schon getan hat in der Vergangenheit, ja, muss man sagen.
KI-Sicherheit und KI-Regulation sind so ein bisschen die Bereiche, bei denen ich skeptisch bin, weil ich das konkret miterlebe, dass Leute aus dem erweiterten Umfeld, die zu KI-Themen publiziert haben, dann so ein bisschen als Maskottchen eingekauft werden, dass man sagt, ja, aber wir haben doch hier unsere ganzen Philosophen, wir haben unser eigenes Ethics Board, das darüber spricht, ja, das stimmt, aber wie sehr werden die denn im Unternehmen gehört? Und da bin ich dann doch ein bisschen zurückhaltend. Also ich meine, es ist ja gut, dass sie die klugen Köpfe haben, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit dem Finger zeigen könnte, welche Bude durch extrem hohe Sicherheitsanforderungen aufgefallen ist in den letzten Monaten.
Ja, Sicherheitswashing.
Ja, tatsächlich. Also ja. Man möchte ja nicht, dass die am Ende als Maskottchen, wie wir haben so und so viele Nobelpreisträger in unserem Aufsichtsrat, möchte man ja nicht, ja, wir haben die ganzen Mathematiker in unserem Aufsichtsrat, wir werden die sichere KI machen, weil das sind die klugen Leute. Das ist ja,
ja.
Also ich verstehe den Zwiespalt, dass es ein Sprungbrett ist, dass es den Leuten Freiheit geben soll. Ist die Fields-Medaille mit monetären Mitteln? Studiert?
Ja, aber nicht so viel. Also im Gegensatz zum Nobelpreis oder so. Also es sind ungefähr, ich glaube, es waren umgerechnet 15.000 Euro. Also ist jetzt nicht wenig, aber ist jetzt,
Man beschwert sich nicht, aber man hört
ja.
danach nicht auf mit der Forschung.
Nee, nee, ja.
Ja, das ist ja, also wenn man in der Mathematik Geld verdienen möchte, dann ist es vermutlich im Moment im KI-Bereich. Also in der akademischen Forschung werden die wenigsten Leute wohlhabend über halt Lehre und Professorengehälter und so weiter hinaus. Aber also so dieses, dass es in der Informatik ja immer wieder gibt mit, ich habe diese Idee, ich gründe ein Startup, das Startup wird erfolgreich und auf einmal bist du Mark Zuckerberg und züchtest Rinder in Hawaii, wenn du nicht weißt, wohin mit deinem Geld.
Ja, ich meine, wenn man sich ja schon anguckt, was teilweise für Entwicklergehälter von Anthropic oder so bezahlt werden, die ja im sechsstelligen Bereich und nicht unbedingt im niedrigsten sechsstelligen Bereich liegen. Wenn du jetzt jemand bist, der auch noch die Fields-Medaille hat, gehe ich mal. Ich weiß natürlich nicht, was er verdient, aber dann gehe ich schon mal davon aus, dass das nochmal eine ganze Hausnummer anders ist als so ein Professorengehalt. Ja. Was ja
Ja,
auch schon eigentlich nett ist, ja.
OpenAI hatte von Meta Leute abgeworben und die haben Gehälter gezahlt. Dagegen ist sogar Fußballprofi werden ein ziemlich armseliger Job. Also natürlich auf 10 Jahre verpflichtet, aber also sie zahlen ihm am Ende des Tages fast 1 Milliarde. So.
Ja, das ist halt,
Da
ja.
muss man sich sehr viel von den intellektuellen Fähigkeiten dieser Person erhoffen. Oder wir sind wieder in dem Bereich von, jetzt hat man eine sehr gute Struktur zu sagen, aber wir haben doch hier im Sicherheitsboard Leute, die sind so gut, da gibt es weltweit niemanden, der besser bezahlt ist. Also,
Ja.
ich bin da ein bisschen skeptisch. Jetzt hattest du ja nicht nur Austausch mit den Mathematikern vor Ort, sondern auch mit der Presse. Gibt es da eine Community, die du überall wieder triffst, also Leute, die du von anderen Konferenzen kennst, oder?
Lustigerweise, jein. Ja, also Demian zum Beispiel, mit dem ich ja den Podcast mache, Geschichten aus der Mathematik, der war auch auf der Konferenz, allerdings nicht als Journalist, sondern als Mathematiker, weil er verschwundene Briefe von Georg Cantor und Richard Dedekind wiedergefunden hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht solltest du auch mal mit ihm reden. Muss ich
Ich
mal
habe gehört, jemand
nachgucken.
hat hier einen Kontakt.
Ja, genau. Also, wenn ich so drüber nachdenke, das ist auf jeden Fall auch interessant.
Ich bin auf jeden Fall interessiert und du hast den Kontakt. Ich glaube, wir folgen uns mittlerweile, aber ich komme nach der Sendung nochmal auf dich zu.
Ja, genau. Naja, ja, genau, weil das so mathematikhistorisch so wichtig war. Wurde eingeladen, auch auf der Konferenz einen Vortrag zu halten. Der ist ja zum Beispiel auch immer auf dem Heidelberg Laureate Forum. Das ist eine jährlich stattfindende Mathe-Konferenz in Heidelberg, von der Klaus-Tschirach-Stiftung organisiert. Und dort sind viele Laureaten, wie der Name sagt, aber nicht nur aus Mathematik, sondern auch aus Informatik. Also da sind auch Turing-Preisträger, Abel-Preisträger und so weiter. Das ist immer eine schöne Veranstaltung und auf der ICAPM jetzt hier in Philadelphia, da waren auch viele, die auch sonst auf dem Heidelberg Laureate Forum sind. Also da habe ich von Scientific American früher bei Quanta Joe Howlett getroffen, mit dem ich ja jetzt auch zusammenarbeite, weil er bei Scientific American ist und eben der Matheberichterstatter auch, Mathephysik, so wie ich. Dann habe ich Leute vom Quanta Magazine getroffen, wo ich auch viele Stücke übersetze und deswegen auch die Namen immer kannte und es jetzt total schön fand, die Menschen dahinter kennenzulernen. Die haben mir lustigerweise gesagt, dass sie immer dachten, dass ich ein middle-aged old man wäre, weil sie Mainen immer nur gelesen haben bei meinen Artikeln und nicht wussten, wer dahinter steckt.
Man on Bischof.
Ja, genau. Und von denen kommen auch welche auf das Heidelberg Laureate Forum. Genau. Und sonst hatte ich, ja, eigentlich nur vom HLF, ja, da habe ich dann auch noch andere von Plasmath noch getroffen. Also, ja, da gibt es so ein paar, die man dann vom Sehen kennt, ja.
Auf Informatiker-Konferenzen wird immer abseits von der offiziellen Veranstaltung in den Hotelzimmern Magic the Gathering gespielt.
Natürlich. Wie könnte es anders sein?
Wo bin ich da?
Ja.
Also wirklich, wollen Sie noch mit mir ins Hotelzimmer kommen? Ich hätte da ein Deck zu spielen. Gibt es auch sowas, wo du überrascht warst, dass es so menschliche Momente gibt? Ich meine, das Schachbrett, das vor Ort da ist es ja schon mal ein guter Ansatz. Mhm. Aber gibt es da sonst noch etwas, wo man jetzt nicht mit gerechnet hätte, was so außer Kongressaktivitäten sind?
Also ich hatte generell nicht damit gerechnet, dass es so viele Aktivitäten außerhalb des Kongresses gibt, also gerade auch abends, weil die standen auch die meisten nicht im Programm, sondern das war dann nur auf Einladung. Mhm. Und erstmal, weil ich das erste Mal auf der Konferenz war und weil ich für ein deutschsprachiges Medium schreibe, hatte ich erstmal keine Einladung bekommen, glaube ich. Aber dann im Laufe der Zeit habe ich dann also im Endeffekt war ich jeden Abend auf irgendeiner Veranstaltung, was total schön war und womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, also dass es organisiert wird. Teilweise waren die in Kunstmuseen, da war dann auch die französische Botschafterin auch da, was dann auch so schick war, und ich hatte mich nicht darauf vorbereitet, dass es irgendwas Schickes gäbe, weil, naja, Mathe-Konferenz ist wahrscheinlich ähnlich wie eine Informatik-Konferenz. Also eigentlich sind da die Leute halt einfach normal angezogen.
Jens Völl, Grüße gehen raus, spreche ich übrigens auch demnächst. Der hatte erzählt, dass er auf einer Konferenz war, wo es dann eine Abendveranstaltung in einem Museum gab. Mhm. Und dann haben sie sich mit einer kleinen Gruppe rausgeschlichen in das nicht in Betrieb befindliche Museum, weil dort zu das damals größte vollständige T-Rex-Skelett ausgestellt war.
Wie cool.
Und haben es dann halt im Licht der Handytaschenlampen sich angeschaut, weil offiziell war das Museum nicht in Betrieb. Das heißt, es war kein Licht an.
Ich
muss heute auch denken, dass es so ist. Also ich hätte schon mega Bock allein dafür, mit anderen Leuten aus der Wissenschaft durch sein Museum zu tapern.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also da, das war jetzt das Rodin-Museum. Das war komplett geöffnet, also man konnte auch überall dann so rein. Das ist aber auch relativ klein, muss man sagen, aber es war echt cool einfach. Also so, ja, da hat man gesehen, dass so die Mathematiker auch recht kunstbegeistert sind. Es sind auch einige dann noch in andere Museen gegangen. Ich habe mir mit Demian auch noch ein Museum dort angeguckt. Also das wurde viel gemacht. Dann, da konnte ich dann nicht hin, weil ich eine Parallelveranstaltung hatte, aber ich wurde gefragt, ich wurde angesprochen von einer jungen Mathematikerin, die, glaube ich, nicht gesehen hat, dass ich von der Presse bin erstmal, und gefragt hatte, ob ich abends Lust hätte, mit auch in so ein Hotel zu kommen, wo sich verschiedene Mathematiker treffen und über die Grundlage der Analysis diskutieren wollen und sich so ein bisschen austauschen. Das fand ich total spannend. Also ich dachte, das ist super cool. Genau, dann hatte ich aber leider was anderes schon vor. Und sie schien auch so, weil ich meinte, du, ich bin aber von der Presse, es ist okay, wenn ich komme. Und sie war so, da muss sie vielleicht nochmal fragen.
Ich meine ein ganz anderes Hotel.
Genau.
Sagte ich Analysis, ich meinte natürlich Algebra, wie konnte ich nur.
Ja, und dann wollte ich mich da auch nicht so aufdrängen, aber ich fand es schön, dass da sich Leute zusammenfinden und da irgendwie diskutieren gemeinsam. Ja, und sonst gab es ja die normalen Empfänge halt mit, keine Ahnung, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen.
Wie ist das mit dem internationalen und international stattfindenden Konflikten? Also es gibt ja russische, persische Mathematiker, die vermutlich keine gute Zeit haben, gerade in die USA einzureisen.
Ja, also habe ich persische und russische? Also russischstämmige Mathematiker gab es auf jeden Fall. Ob die halt gerade in Russland wohnen, das weiß ich nicht. Ich würde Nein vermuten. Mhm. Es gibt natürlich auch sehr viele iranische MathematikerInnen.
Ja, also ich glaube, wir können aus jedem Land, mit dem die USA gerade im Krieg sind, bedeutende Mathematiker aufzählen. Das ist nicht das Problem.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Also es gab Probleme bei der Einreise, klar. Ich habe auch mit einer gesprochen, die steht der Mathematischen Vereinigung in Brasilien vor, und sie meinte, dass viele ihrer Kollegen nicht kommen konnten, weil sie kein Visum bekommen haben. Und dass sie das halt super schade fand. Die französische Mathematikervereinigung hatte sich vorab für einen Boykott vom ICM ausgesprochen. Aber es gab trotzdem einen riesigen Stand von Mars in France, und es waren doch sehr viele französische Mathematiker da. Also, aber der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Union war nicht da. Und dann habe ich mich unterhalten mit einem Mathematiker aus Erbil, also in Kurdistan oder Irak halt. Und da waren wir auch alle so ein bisschen überrascht, dass er kommen konnte. Und er meinte auch, ja, er reist generell sehr, sehr viel, und er vermutet, dass er daher halt sein Visum bekommen hat. Aber der hatte halt einen irren Anreiseweg, also mit Auto über die Grenze und 1000 Flüge und so. Ja.
Ich vermute auch, du wirst für dein Visum die ganzen Fragen ausgefüllt haben müssen mit, waren sie innerhalb der letzten Jahre in einem der folgenden Länder?
Ja, natürlich.
Und ich würde mal vermuten, dass die kurdischen Autonomiegebiete auch in der Liste stehen.
Vermutlich, ja. Also deswegen,
waren oder sind sie eins dieser Autonomiegebiete?
Ja, aber er musste halt, ja, also ich glaube nicht, dass er wie ich ein Ester ausfüllen konnte, sondern ja, der war mit Sicherheit bei der Botschaft, ja.
Jetzt gibt es einige in der Wissenschaft, die darüber reden, ob man US-Konferenzen gerade boykottieren sollte, der US-Politik wegen, wo ich ein bisschen hinterhergerissen bin, weil ich denke, diese Konferenzen sollen ja etwas international überpolitisches sein.
Ja.
Wie war das bei dir? Also dir war klar, du möchtest dahin und der Verlag hat es dir ermöglicht oder gab es da auch Gewissenskonflikte?
Sehr viele. Also ich habe wirklich sehr lange drüber nachgedacht, auch weil ich finde es auch schwierig. Also vor allem jetzt gerade ist es ja nicht mehr so hoch in den Medien, aber als die ganzen Sachen mit ICE waren, wo die ganzen Leute festgenommen wurden und ja immer noch werden vermutlich, gab es einfach nur nicht mehr so hoch in den Schlagzeilen. Das hat mir schon sehr viel zu denken gegeben, ob man das wirklich machen will, ob das jetzt die Zeit ist, irgendwie in die USA zu reisen. Andererseits habe ich dann halt auch drüber nachgedacht, wie oft habe ich diese Möglichkeit noch, das zu machen, dass mir das halt auch vom Verlag ermöglicht wird. Und da war ich dann so eigennützig, sage ich mal, dass ich dachte, ich nehme das jetzt wahr und ich mache das jetzt. Und ich bin froh, es gemacht zu haben. Vor allem muss ich auch sagen, dass auch New York und Philadelphia sehr liberale Städte sind, was ich davon gesehen habe, sehr offen.
Liberal. Leute würden dem Mandarin sagen, er ist Kommunist. Ich würde sagen, er ist der rechte Flügel der Sozialdemokratie, aber ne?
Ja, genau. Ja, aber es ist halt, glaube ich, es war sehr anders, als ich mir die USA teilweise vorgestellt habe. Oder ich war bisher auch nur in der Westküste gewesen und habe dadurch auch ganz andere USA kennengelernt vorher. Ich weiß, das ist ein Riesenland, aber die Ostküste, also ich hätte zum Beispiel nicht erwartet, dass ich überall mit dem Fahrrad entlang fahren kann, dass es fußgängerfreundlich ist und so weiter. Also das waren schon Sachen, wo ich dachte, cool, das
Ja
macht
gut, aber das
Spaß.
ist ein, also ich würde sagen, ein vor allem New York-exklusives Ding.
Ja, in Philadelphia auch. Das waren die zwei Städte, die ich gesehen
Ja gut, du
habe.
warst in den zwei Städten, in denen zu Fuß gehen nicht schon eine niedrigschwellige Straftat
Ja,
ist.
genau, das stimmt halt wirklich, ja. Ja.
Also, hättest du jetzt nur gesagt, ja, und dann war ich in Austin, Texas, überall kann man super zu Fuß gehen, ja. Damit hast du sie dann auch alle.
Wahrscheinlich. Ja.
Aber du warst schon mal vorher in den USA, also du hattest jetzt nicht den Kulturschock von, also mein Erfahrungswert, einmal in New York gewesen zu sein, war, hier ist alles irgendwie ein bisschen breiter. Also die Straßen sind breiter, die Autos sind breiter, die Menschen sind, und das Essen, alles ist breiter.
Oh, das fand ich in New York. Das Essen auf jeden Fall. Also ich bin eine gute Esserin eigentlich, aber was dort aufgetischt wurde, ja. Die Straßen fand ich gar nicht so breit in Manhattan. Ich habe sie mir viel breiter vorgestellt. Also das fand ich jetzt gar nicht so sehr. Bei den Leuten auch sehr unterschiedlich. Ich habe auch sehr viele, ich habe noch nie so viele weibliche Sixpacks gesehen und dachte, wow. Aber das ist, glaube ich, auch eher eine Bubble, vermutlich.
Komisch, da ist mal eine Woche am Muscle Beach und alle sind sehr sportlich. Ich
Ja.
dachte, das bezieht sich auf Muscheln.
Nee, genau. Der Kulturschock, den ich immer wieder habe, wenn ich, also ich war das zweite Mal in den USA, aber die ich diesmal auch hatte, war, dass auch in Bars man einfach nur Plastikbecher bekommt, dass auch in Büros nur Plastikgeschirr ist und es dann einfach weggeworfen wird. Also das sind so Sachen, wo ich mir immer wieder denke, oder auch auf der Konferenz genau dasselbe. Es gab Wasserspender mit Plastikbechern, es gab Kaffee in Plastikbechern, natürlich nicht in Tassen. Ja.
Ja, ich erinnere mich an den größten Kulturschock, den ich hatte, mit Amerikanern und einem amerikanischen Weltbild konfrontiert zu sein. Ich war in einem Hackspace, in einer offenen Werkstatt in New York, NYC Resistors in Brooklyn, und kam mit den Leuten ins Gespräch und wurde auch gefragt, was mir hier so auffällt, was anders sei als in Deutschland. Und da meinte ich, ich finde zum Beispiel gut und bemerkenswert, dass die Supermärkte, in denen ich war, also die Minimarkets, alle Kosher Aisles haben, also eigene Regale mit koscher Lebensmittel. Und da fragte mich die Frau, mit der ich mich unterhielt, völlig ernst gemeint, wie, ihr habt das in Deutschland nicht? Nun, wo fange ich da an?
Ja.
Aber ja, das ist also Kulturschock, obwohl man ja damit groß geworden ist. Also
Ja.
wir sind so sehr in amerikanischer
Ja.
Kultur. Vermutlich fühlst du dich in New York auch einfach nicht verloren, weil du es aus Spider-Man oder den Ghostbusters da ja doch wieder kennst.
Ja, Kevin allein zu Hause. Also alles. Also es ist wirklich, ja, Friends. Also ja, auch Philadelphia. Also das waren halt so Städte, wo ich dachte, ja, cool, dass ich die mal sehe, weil ja, man ja damit so viel verbindet eigentlich auch, ja. Nee, aber das fand ich schön. Und Philadelphia ist ja auch nicht so groß. Und das Lustige war, dass ich das Gefühl hatte, dass man wirklich die ganze Zeit Mathematiker sieht. Und das war auch der Fall, also zumindest
woran
in dem Teil.
Woran erkennt man sie? Lustige Blümchenhemden? Das ist ein Ding.
Alter, das ist ein Ding. Man kriegt irgendwann so einen Blick dafür, wer Mathematiker ist.
Manchmal
haben sie auch einfach noch ihre Konferenzmenschen.
In der KI-Informatik-Bubble setzt sich gerade ein Modetrend durch. Da weiß ich nicht, wie das bei den Mathematikern ist.
Barfußschuhe?
Nee, ich trage auch Barfußschuhe.
Ja, siehst du, sie ist angekommen.
Und zwar, dass die Leute Hemden und so weiter mit Kragen, aber musterbedruckt tragen. Und darüber dann einen sehr offen geschnittenen einen Plunder. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie sich das gerade durchsetzt, dass wenn du dir bei Alphabet und so weiter die Interviews anschaust, alle tragen sie denselben weit offen geschnittenen Ausschnitt, durch den man dann den Kragen und das Blümchenmuster auf dem T-Shirt, auf dem Hemd sehen kann. Und es setzt sich gerade wirklich durch. Und wenn du Passing als topbezahlter Informatiker, Millionär im KI-Business sein möchtest, dann gibt es da mittlerweile ein Outfit, so wie nach Steve Jobs alle beschlossen haben, sie müssen jetzt den Turtleneck tragen.
Ah, gut zu wissen, ja, okay.
Und haben Mathematiker da auch so einen geheimen Code, an dem man sie erkennt? Oder erkennt man sie daran, dass sie auffällig unmodisch gekleidet sind? Ich meine, wir hatten mein Spirit Animal, Gregory Perelman, ja bereits erzählt.
Ja, also ich würde jetzt sagen, es ist schon eher zurückhaltend, was Mode angeht, ja. Ja, es ist sehr schlicht. Es sind halt oft, ich weiß es nicht, also ich meine, man kennt ja auch seine Mathelehrer und so. Oft erkennt man sie einfach so. Es ist so ein Schlagmensch oft, ja.
Jetzt war ja die letzte Konferenz, hattest du ja erwähnt, durch das nicht stattfinden in Russland und die Vertagung nach Norwegen. Dazwischen war Corona, viele Konferenzen sind dadurch digital geworden. Glaubst du, beziehungsweise gab es ein Hybridangebot von der Konferenz?
Es wurden ganz wenige einzelne Veranstaltungen auch live gestreamt, also unter anderem die Fields-Medaillen-Vergabe, klar. Aber sonst nein. Also ich glaube, es werden einige Vorträge jetzt im Nachgang noch online veröffentlicht, aber das wird nicht gemacht. Und ich muss sagen, mich hat es positiv überrascht, dass in den Vorträgen so viele Leute waren, so viele Leute saßen. Weil man muss ja sagen, normalerweise sind Konferenzen ja oft auf ein Fachgebiet beschränkt. Und gerade in der Mathematik noch mal mehr als in anderen Wissenschaften, weil das so heterogen ist. Also, dass man als Mathematiker oft ein Paper aus einem anderen Fachgebiet nicht wirklich folgen kann.
Das ist halt eine andere Sprache. Also es gibt einen Grund, warum es diese Fachrichtungen gibt.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, in der Physik oder so gibt es ja auch diese monothematischen Konferenzen, aber ich sag mal so, ein Physiker, also man nimmt trotzdem deutlich mehr mit. Also auch ich mit meinem Physikstudium, wenn ich in Physikvorträgen sitze, klar, ich werde nicht allem folgen können, aber so eine Idee werde ich überall haben. Das ist in der Mathematik bei weitem nicht. Also wenn sich der Vortragende nicht wahnsinnig viel Mühe gibt, dann wird das wahrscheinlich nicht so sein. Und hier war das auch, also die großen Plenarsaal-Vorträge, die waren sehr gut besucht und da haben sich auch viele wirklich auch Mühe gegeben, das ihr Forschungsgebiet gut zu vermitteln. Aber ich saß trotzdem auch in ein paar Vorträgen, wo ich ab Folie 1 quasi raus war.
Hast du es mit Astralreisen probiert?
Aber was ich sagen will, ist umso schöner fand ich das eigentlich, dass trotzdem alle, oder fast alle Vorträge, in denen ich war, gut besucht waren und auch hinterher Fragen gestellt wurden und so. Also, dass man gesehen hat, cool, die Leute hören sich auch andere Sachen an. Und ich habe auch hinterher mit anderen Forschenden gesprochen, die dann auch meinten, ja, ich habe da vielleicht nicht unbedingt was verstanden, aber es ist ja irgendwie auch schön zu sehen, was so andere machen und was es sonst so gibt. Und ich habe zum Beispiel mit einem Prof gesprochen, der, und das wusste, das findest du vielleicht auch interessant,
Claim to fame.
Ja, das wusste ich nämlich gar nicht. Der hat Philosophie studiert, hat aber in Mathematik dann promoviert. Ich wusste gar nicht, dass es geht.
Da kenne ich tatsächlich einige, die dann über das Philosophiestudium ihre Begeisterung für Logik und Formallogik entdecken und dann in die Mathe abrutschen.
Genau, ja, das hat er auch gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht, und der ist auch Mathe-Prof, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es geht, ohne dass er quasi Kurse nachholt in der Mathematik. Und er meinte auch, naja, also es wussten die bei ihm an der Uni vorher auch nicht, dass es geht. Aber genau, er hat es gemacht. Und deswegen kennt er sich halt in den anderen Bereichen noch mal weniger aus. Aber ja.
Das habe ich auch so erlebt. Ich habe mit meinem Co-Autor Christian Schröter, mit dem ich mein Buch Denkende Maschinen veröffentlicht habe, der erzählte dann auch, ja, so ursprünglich hat er mit dem Philosophiestudium angefangen und dachte, er könne keine Mathematik und er habe wirklich ein Problem mit Zahlen. Also so zu dem Punkt, dass er dachte, er hat einfach eine Dyskalkulie. Und dann stellt er fest, aber Formallogik kann er total gut im Philosophiestudium. Und darüber versteht er dann wieder Mathe.
Ja.
Also den Weg gibt es ja durchaus. Das ist jetzt etwas, das mich nicht so sehr überrascht hat. Aber ja, natürlich, wenn man dann akademisch da eintauchen möchte, dann muss man ja einfach die entsprechenden Kurse belegt haben und die entsprechenden Scheine gemacht haben.
Ja, das war nämlich das, was ich dachte. Ja, also dass Philosophie oder Teile vor allem der Philosophie natürlich tief mathematisch sind, ja. Ja, und ich finde es auch schön, dass Leute dann auch, die eigentlich mit Zahlen und so dann nicht so viel anfangen können, trotzdem sehen, hey, Mathematik ist ja eigentlich was ganz anderes auch oder kann auch was ganz anderes sein.
Es gibt ja da den Herrn, der nach deiner Katze benannt wurde. Kurt Gödel ist für Philosophen wirklich etwas, wo sich unterscheidet, wer taucht wirklich in Formallogik ab und wer bleibt bei, ja, ich würde sagen, einer recht erzählerischen Weise der Philosophie, weil also das, was Kurt Gödel untersucht hat, würde ich sagen, ist hochphilosophisch.
Ja, ja, aber auch, ja, aber auch knallharte Mathe, wenn man
ja,
so
ja.
will.
Ja, also das ist du kommst nicht drum rum, dich mit beiden zu befassen.
Ja.
Also du kannst Unvollständigkeit nicht nachvollziehen, wenn du es dir nur über die Zahlen anschaust, weil da ein strukturelles Problem von Realität hintersteht, das man philosophisch beschreiben muss.
Ja.
Das ist wirklich so, deine Katze heißt Gödel.
Nee, mein Handy-Hintergrund ist Gödel. Ich habe keine Katze.
Wer erzählt das denn? Du hast recht. Entschuldigung, aber ich erinnere mich, dass jemand letztens erzählt, seine Katze heißt Gödel.
Wie
und
cool.
Ich erinnere mich, dass du Gödel als Hintergrund dabei warst. Und deswegen dachte ich, dass das Hintergrundbild deine Katze, aber du hast keine Katze.
Nein.
Oder vielleicht doch. Es gibt eine Formel, das rauszufinden. ja, okay. Nur Kurt Gödel ist dein Hintergrundbild für die Akten. Aber also ja, dass es da diese große Überschneidung gibt. Jetzt ist, zu so einer Konferenz kommen zu können, ja, vermutlich auch etwas, was mit entsprechenden Einrichtungen einhergeht. Und ich frage der Hybridveranstaltung wegen, weil ich vermute, es werden wenig afrikanische Delegationen da gewesen sein.
Ja, es waren wenige da, es waren ein paar da, aber wenige, ja.
Und ich nehme mal an, auch dass die chinesischen Delegationen werden sehr handverlesen gewesen sein.
Und nee. Da tatsächlich nicht.
Okay, weil ich da von Physikkonferenzen mitbekommen habe, dass der chinesische Staat sehr konkret sagt, ihr dürft. Und dann kommen da halt, obwohl es 200 Potenziale gäbe, kommen nur 5, weil die handverlesen ausgewählt werden. Aber die waren überproportional.
Also die schienen überproportional zu sein, ja. Und das war auch dieses Mal, das wurde auch viel diskutiert, weil Hong Wang, also die Frau, die die Vizemedaille bekommen hat, und Yu Deng, sind beide Chinesen und haben beide, wenn ich jetzt nicht lüge, ihr Grundstudium oder ihr Studium in China gemacht und sind dann aber in die USA, in die Universitäten. Und da war natürlich auch ein bisschen die Frage, sie waren jetzt erst, also sie sind quasi die zweite und die dritte Person, die aus China, die eine Fields-Medaille bekommen haben, was ja schon sehr wenig ist, wenn man sich das überlegt, weil in China wird ja stark geforscht.
Über 1 Milliarde Chinesen.
Ja, genau, also auch von Bevölkerungsanteil her. Da kam auch die Frage so ein bisschen, woran das liegt. Und sie haben gesagt, ja, also dass mittlerweile, dass die Universitäten gerade deutlich, also auch im Mathefachbereich deutlich besser werden. Und dass inzwischen auch, ich glaube, der eine Co-Autor von Hong Wang, von der einen Arbeit, der nicht chinesischstämmig ist, ist jetzt an eine Uni in China, also quasi aus den USA nach China gegangen. Und dass jetzt auch quasi es anfängt, auch andersrum zu sein.
Der Brain geht in die USA und die Leute waren danach, ja.
Ja, und das war so ein bisschen das Fazit. Und zu den afrikanischen Ländern kann ich nur sagen, das stimmt. Also da habe ich zumindest, ich habe ja natürlich nicht mit jedem gesprochen, aber so vom Aussehen her schienen wenige Leute von dort zu stammen. Das ist aber eine Sache, die beim HLF zum Beispiel anders ist und die ich sehr positiv immer finde in Heidelberg, weil um am Heidelberg Laureate Forum teilzunehmen, also man kann entweder Laureat sein, da wird man eingeladen, man kann auch als Prof von Universitäten kann man sich bewerben, glaube ich, und dann kann man dorthin gehen. Und man kann aber auch als, es gibt immer noch die Young Researchers, so eine ganze Riege, und da kann man sich auch weltweit bewerben. Und beim HLF wird auch immer darauf geachtet, dass halt eben auch aus Ländern, wo es jetzt die Leute nicht überproportional sonst immer repräsentiert sind, da sind. Also da hast, und auch von der Presse. Also da kommen auch Journalisten aus Nigeria, aus anderen afrikanischen Ländern und machen dann für ihre Zeitung, machen die dann dort Interviews mit Laureaten und so, ja, werden die Leute mehr miteinander vernetzt, die auch sonst vielleicht auf anderen Konferenzen nicht so aufeinandertreffen.
Auch das bei den Hybridkonferenzen, eben mit China im Hintergrund und dem Wissen, dass das bei Physiktagungen so ein Ding ist, die sind extrem dankbar darüber, dass wenn sie nicht zu der Konferenz anreisen können, es sie digital gibt, weil es eben ihre Fachkonferenz wäre. Und da bin ich dann immer ein bisschen enttäuscht, weil, also wir sitzen hier vor hoffentlich 3 Kameras. Es ist wirklich nicht mehr schwierig, so eine Konferenz aufzunehmen, gut zu mikrofonieren und der Welt mitzuteilen.
Ja, aber ich glaube, das ICM, also wie gesagt, es gab diese Plenarvorträge und es gab auch die kleineren Vorträge, bei denen ich auch war, teilweise. Da wurden aber in der Regel keine neuen Sachen präsentiert. Also schon neuere Ergebnisse, aber Dinge, die schon
publiziert waren.
Ja, die schon publiziert waren, weil man musste auch die Folien relativ früh schon fertig haben und so haben wir die Forschenden mitgeteilt. Also das ist eher, die Konferenz ist eher auf Austausch gemacht. Also ich glaube, dass wirklich wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Leute da waren. Natürlich ist es nett, durch verschiedene Vorträge zu gehen, aber eigentlich geht es ums Vernetzen bei der Konferenz. Das ist bei Fachkonferenzen natürlich auch immer super wichtig, aber da haben die Vorträge vielleicht auch nochmal, da werden ja nochmal neue Sachen angekündigt und so. Und das war hier halt eher weniger der Fall. Deswegen
aber es gab neue Ankündigungen. Also Leute haben Weltneuheiten in ihren Vorträgen veröffentlicht?
Nee. Soweit ich weiß nicht.
Das ist bei Informatikkonferenzen ein Trend, den ich so mittelmäßig gut finde, dass Firmen dann oft die Konferenz nutzen, um nochmal zu sagen, und übrigens, was ihr hier seht, ist jetzt verfügbar.
Ach so,
und
ja.
Das dann als im Prinzip Keynote-Präsentation benutzen, um anzukündigen, was sie mit veröffentlichen. Alles so ein bisschen abgekupfert von den Präsentationen, die Apple hält mit ihrer Worldwide Developers Conference, dass man da dann so ein bisschen den Ruhm des Events haben möchte und dann auch den Stempel von wegen, unser Unternehmen hat auf der und der Konferenz Folgendes angekündigt, aber ich nehme mal an, dass da die Mathematik weniger produktgetrieben ist.
Ja. Ja, deutlich. Also, und wie gesagt, also man, also wie ich es gehört habe, muss quasi das Thema des Vortrags schon Monate im Voraus, also man bewirbt sich mit dem Thema des Vortrags und dann auch die Folien müssen schon Monate im Voraus geschickt werden. Das heißt, ich glaube, man kann die schon dann nochmal bearbeiten oder noch eine Kleinigkeit hinzufügen, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, und jetzt kündige ich was an, was ich jetzt letzte Woche bewiesen habe. Vor allem, weil in der Mathematik, das kommt ja auch noch dazu, wenn man jetzt was Bahnbrechendes Neues irgendwie gefunden hat, dann guckt man da ja erstmal drauf. Die Community muss das ja erstmal auch irgendwie verdauen, bewerten und so. Und das irgendwie so groß bei einer Konferenz zu machen, kenne ich kaum. Also ich weiß, dass Michael Attia, das ist, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt.
Nicht sicher.
Das war ein Mathematiker, der ist vor ein paar Jahren gestorben, im hohen Alter von ein paar 90 Jahren. Und der hat auch als ich schon bei Spektrum war, also da war er auch schon sehr alt, hat er angekündigt, dass er auf dem Heidelberg Laureate Forum einen Beweis der Riemannschen Vermutung preisgeben wird. Und sowas schon mal sehr ungewöhnlich. Und also es ist sehr ungewöhnlich, so ein großes Resultat irgendwie auf einer Konferenz präsentieren zu wollen. Dann auch nicht bei einer Fachkonferenz, sondern das Heidelberg Laureate Forum ist ja auch eher breit gefächert. Und es hatten alle schon so ihre Zweifel und ja, es hat sich auch als falsch erwiesen, was er da gemacht hat. Das ist generell eine ganze große Geschichte, diese Sache, aber ja, also bei kleineren Konferenzen kann das schon sein und ich glaube, da wird es auch schon manchmal gemacht, also bei so Fachkonferenzen, dass das auch genutzt wird, um dann darüber zu diskutieren mit dem Fachpublikum. Aber das würde man nicht bei sowas machen.
Die meisten Leute, die ich mitbekommen habe, die Fields-Medaillen bekommen haben, die waren ja in irgendwelcher forschenden Funktion an Unis tätig. Gibt es da bereits Leute, die aus dem Privatsektor kommen, aus Research and Development, beziehungsweise jetzt mit den Budgets, wir sehen ja, OpenAI hat Fantastillionen an Geld zur Verfügung und kaufen Mathematiker links und rechts. Denkst du, das wird ein Trend, dass wir Leute sehen aus der Privatwirtschaft, die dort ausgezeichnet werden, oder bleibt das ein akademischer Preis?
Das ist, ja.
Die Nobelpreise sind ja auch irgendwann von der Akademie hin zu angewandter Forschung gekommen. Also
ja.
Im Sinne von hier Goodenough, der für die Lithium-Ionen-Batterien seinen Nobelpreis bekommen hat. Der hat natürlich auch Materialforschung an Unis gemacht, aber das, was am Ende sein Durchbruch war, das war dann in der industriellen Materialforschung.
Ja, man muss sagen, ich meine, die Nobelpreise sind ja, werden ja vergeben für etwas, was die Wissenschaft oder die Welt nachhaltig geprägt haben. Das
irgendetwas, das möglichst von Alfred Nobel und dem Dynamit ablenkt.
Genau. Also, das ist ja schon mal so ein bisschen angewandter, deswegen finde ich es da jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass da auch Industrie mitspielt. Also auch John Martinez, der den, also einer von denen, die, glaube ich, letztes Jahr den Nobelpreis bekommen haben in Physik, der ist ja mittlerweile bei, ist er bei Microsoft?
Waren das die Femtolaser? Letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr?
Das war vor 3 Jahren. Vor 2 Jahren war, glaube ich, waren die neuronalen Netze quasi.
Ja.
Und letztes Jahr war so Quantencomputer im Prinzip, wenn man so will. Ja. Beziehungsweise makroskopische Quantenzustände. Und John Martinez arbeitet an Quantencomputern bei einer Firma. Ich glaube, Microsoft, vielleicht ist es auch eine andere Firma. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Aber genau. Deswegen, da finde ich das nicht ganz so abwegig. In der Mathematik ist es schon nochmal was ganz anderes, weil es ist ja keine angewandte Mathematik. Oft kriegen, oder die meisten kriegen die Fields-Medaille für neue Methoden, die sie erarbeitet haben, die man vielleicht noch woanders anwenden kann, für Beweise, für Vermutungen. Und dass man in der Industrie wird man ja nicht dafür bezahlt, dass man eine Vermutung über Zahlentheorie aufstellt, in der Regel. Also deswegen halte ich das Stand jetzt für noch unrealistisch. Aber wenn man jetzt auf KI guckt, natürlich nicht mehr ganz so. Und es hat ich glaube, das ist auch ein ehemaliger Fields-Medaillenträger oder auf jeden Fall ein sehr Timothy Gowers, müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, der hat auch auf jeden Fall schon wichtige Mathepreise bekommen.
Die Redaktion prüft, ob er eine Fields-Medaille hat.
Und er hat auf Social Media gesagt, dass er überzeugt, dass es keine Menschen mehr die Fields-Medaille bekommen werden, die nächsten in 4 Jahren, weil halt eben KI-Firmen die größten Rätsel werden lösen bis dorthin. Dann ist aber auch die Frage, ob vielleicht eine Autorenschaft dann mit Menschen ist. Also ob man dann sagt, naja, aber die Person hat das und das noch gemacht mit Unterstützung der KI. Und dann könnte die Person natürlich bei Anthropic oder bei OpenAI oder so sein.
Ist schon bekannt, wo die nächste Fields-Medaille vergeben wird in 4 Jahren?
Ja, in Glasgow.
Das wäre schon auch ein bisschen lustig, wenn die 4 Leute, die sich die Medaillen dann abholen, Sam Altman, Elon Musk und
um Gottes Willen,
naja, ja. Grok und OpenAI bringen jetzt die nächsten Beweise an den Start. Und dann
Ja, man wird sehen. Man wird sehen.
Die
ja.
Zukunft wird schrecklich. Hat mich sehr gefreut, mit dir so ausgiebig über die Konferenz zu sprechen. Gibt es noch ein Detail, irgendwas, wo du sagen würdest, guckt euch diese Videos an, die ich dazu gemacht habe, Artikel, was auch immer. Wo würdest du sagen, wenn Leute mehr von dem, was du da gemacht hast, sehen wollen, wo sollten sie nachschauen?
Ja, also ich kann empfehlen, generell, ich habe ja von diesen Preisträger-Videos auch gesprochen, das ist jetzt nicht von mir. Das von Hong Wang finde ich auch sehr, sehr sympathisch, weil wir haben es vorhin kurz angesprochen, diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Kurz, ich hatte ja gesagt, wie selbstbewusst die Männer waren. Hong Wang ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Also die ist generell auch eine sehr schüchterne Person. Aber sie sagt auch in diesem Video, dass sie, und das finde ich eigentlich so schön, also dass sie war in der Schule immer gut in Mathe, dann hat sie angefangen, das zu studieren und hat gemerkt, dass es ihr sehr schwer fällt, nach eigenen Angaben. Also ich frage mich, wie schwer wirklich dann, aber offenbar wirklich schwer gefallen ist. Und sie sehr an ihren Fähigkeiten gezweifelt hat. Und das hat sie sehr runtergezogen. Und deswegen hat sie dann erstmal pausiert und hat Architektur studiert. Hat dann aber festgestellt, dass das nichts für sie ist und dass sie eigentlich Mathe wirklich mag. Und dann hat sie sich ein Zeitfenster gegeben von mehreren Jahren, dass sie in der Zeit versucht, Mathe weiter zu studieren. Und wenn sie es schafft, schön. Wenn sie es nicht schafft, dann macht sie was anderes. Und hat sich wirklich so ein Limit gesetzt. Und ja, ganz offensichtlich hat es geklappt. Und sie ist aber immer noch so super zurückhaltend und auch humble. Also so, ja. Und sie sagt zum Beispiel, also im Februar hat sie auf einer Konferenz einen Vortrag gehalten und meinte da so, ja, sie fühlt sich total eingeschüchtert, wenn sie sieht, neben was für Größen sie jetzt diese Konferenz, also auch einen Vortrag hält. Und da wusste sie aber schon, dass sie die Vize-Medaille bekommt. Also sie wusste, dass sie zu den Top-Mathematikern auf der Welt gehört. Und Joe Howlett, der eine Journalist, hat sie dann gefragt, hat gesagt, aber du wusstest doch schon, dass du da ausgezeichnet wirst. Wieso sagst du das? Und hat sie gemeint, ja, aber es war trotzdem ja nicht vergleichbar, das, was sie geleistet haben, was die anderen geleistet haben so in ihrer Lebenszeit. Also sie wäre ja trotzdem bei weitem noch nicht dort. Und ja, ist so ganz demütig und so. Und ja, eine sehr sympathische Person eigentlich.
Ich finde, diese Bescheidenheit zeichnet wirklich gute Gewinner auch aus.
Also, ja.
Ich hatte ja die Gelegenheit, mit Andrew Bartow zu sprechen, Turing-Preisträger für Reinforcement Learning.
Ja.
Und ich hatte ihn dann auch gefragt, wann ihm bewusst war, dass er was Großes entdeckt hat. Und er meinte, naja, also erstmal haben ihn über Jahre lang Zweifel geplagt, ob das, was sie veröffentlicht haben, nicht total offensichtlich ist.
Ja, das ist, ich finde sowas halt immer wieder schön. Und es gab auch auf der Konferenz, das hat mich auch sehr gefreut, ein Live-Interview mit Karen Ulmbeck. Das ist eine Mathematikerin, die den Abel-Preis vor ein paar Jahren bekommen hat, als erste Frau, glaube ich sogar. Und dann wurde sie auch gefragt, ja, wie es für sie war, als erste Frau in der Mathematik so einen Preis zu bekommen. Und dann hat sie gesagt, naja, sie weiß, dass so Preise auch immer einen politischen Aspekt haben und so. Und also sie bildet sich da jetzt nicht wirklich was drauf ein. Und war halt so, ja, ihr Mann hat sich eigentlich viel mehr darüber gefreut und das hat sie wiederum glücklich gemacht. Ja. Und das war so ganz süß alles. Und die war auch, ja, so ganz bescheiden. Und dann wurde auch gesagt, ja, und sie haben ihr Preisgeld, also der Abel-Preis gibt ja auch nochmal deutlich mehr Geld, sie haben das Preisgeld, einen Teil davon gespendet, um Frauen und andere Randgruppen in der Mathematik quasi zu fördern. Und sie meinte, ja, aber das machen ja viele. Ja, okay, cool.
Sie haben ihr Preisgeld nicht gespendet.
Ja, das war also super sympathisch. Und genau, aber um nochmal zu deiner Frage zu kommen. Also, wenn ihr mehr erfahren wollt über die Mathematik der Preisträger, ich habe zu allen vieren einen Artikel auf spektrum.de geschrieben. Ich rede auch im Spektrum-Podcast über die Mathematik von denen. Genau. Ja, und sonst habe ich auch noch ein Interview mit Jacob Zimmermann geführt, warum er zu OpenAI gewechselt ist und genau, was er so ein bisschen dazu, ja, zu den Anschuldigungen der Community sagt. Und ich habe ihn gefragt, wenn seine Forschung ein Essen wäre, was es denn wäre.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage.
Ich hatte ihm versprochen, dass ich ihm eine Frage stelle, die noch kein Journalist ihm gestellt hat. Und es hatte ihn noch niemand gefragt.
Das ist, ja, ich. Das ist eine wirklich originelle Frage.
Ja, der Arme hatte halt 1 Million Interviews und immer dieselben Fragen halt teilweise. Und dann habe ich gemeint, okay, ich verspreche dir, ich frage dich, was das sonst gefragt wurde. Und er meinte, okay, mal gucken. Und dann, ja.
Ich finde auch sehr gut, dass halt mal in einem Interview von einem Wrestler gesehen, der beantwortet, wenn Journalisten die obligatorischen Dinge fragen, so bist du gut vorbereitet auf das Match, dann guckt er sich die Akkreditierung an und sagt dann sowas wie, you came from Denmark to ask me that?
Ja, genau. Genau das. Ich kam aus Deutschland, um zu fragen.
Welches Essen wäre deine Forschung?
Ja.
Danke, Manu, für deine Zeit. Hat mich wirklich sehr gefreut. Danke an den Spektrum Verlag, dass sie uns dich und die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Und ja, gerne wieder.
Ja, sehr gerne.
Cut.